In diesem Namen feiern wir jetzt auch Kindergottesdienst. Und ich bete für euch Kinder noch, bevor ihr dann loszieht. Jesus, in deinem Namen feiern wir Kindergottesdienst und wollen dir jetzt die Kinder anbefehlen, dass dein Name in ihrem Leben groß wird und sie ihr Leben dir anvertrauen. Und sei auch bei uns hier. Danke, dass du da bist, dass du jetzt das Reden und das Hören segnen wirst in deinem Namen. Amen. Da kam ein Schriftgelehrter zu Jesus und fragte ihn, welches ist das wichtigste Gebot von allen? Und ich habe gedacht, das ist eigentlich eine gute Frage, der man mal nachgehen sollte. Welches Gebot ist das wichtigste von allen? Und jetzt denkt bitte nicht gleich an das berühmte Doppelgebot der Liebe, das ist jetzt die fromme Antwort. Bleib mal bei der Frage, welches der 10 Gebote ist wirklich das wichtigste? Vielleicht sagst du, na, die sind doch alle gleich wichtig. Ist das wirklich so? Theoretisch natürlich. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Werden da nicht doch Unterschiede gemacht? Und so frage ich dich persönlich, welches ist für dich das wichtigste Gebot? Und umgekehrt, bei welchem Gebot oder Geboten nimmst du es nicht ganz so genau? Schauen wir uns mal die 10 Gebote an. Das ist jetzt die Aufstellung nach der reformierten Zählweise. Es gibt ja 2 verschiedene Zählweisen. Und wir ordnen die mal zu. Das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt, aus dem Leben in der Sklaverei. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Nach der lutherischen Zählweise ist das zweite Gebot da noch mit drin. Hier ist es das zweite. Du sollst kein Bild von Gott herstellen. Das dritte findet ihr in der linken Reihe ganz oben, sehr schön dargestellt, worum es da geht. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Ihr wisst alle, was der hier da oben macht. Ne? Direkt darunter das vierte Gebot, du sollst den Ruhetag heiligen. Beim 5. Gebot geht es eigentlich gar nicht um die kleinen Kinder, sondern um die erwachsenen Kinder, die nämlich für ihre alt gewordenen Eltern sorgen sollen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und für sie sorgen. Das ist eigentlich die Intention des 5. Gebotes für die alten Eltern. Dann kommen die Klassiker, die wir alle, denke ich, ganz gut kennen. Du sollst nicht töten, das 6. Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen, das 7. Gebot. Und du sollst nicht stehlen, das 8. Gebot. Das 9. Gebot, hier oben rechts, wird hier etwas einseitig dargestellt. Häufig wird es auch wiedergegeben mit, du sollst nicht lügen, aber so steht es nicht da, sondern es meint oder bedeutet, du sollst keine Falschaussage machen, die deinem Mitmenschen schadet. Anders ausgedrückt, du sollst nichts Falsches, Schlechtes, Böses über deinen Mitmenschen sagen. Und das 10., das wird dann bei Luther nochmal unterteilt, das ist hier 1, es geht immer um das Begehren, um Neid. Du sollst nicht begehren, was deinem Mitmenschen gehört, weder sein Haus noch seine Frau, seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind, sein Esel, Auto und so weiter. Kennt das. Ja, welches von diesen Geboten ist jetzt für dich das Wichtigste? Oder anders gefragt, bei welchen nimmst du ehrlich gesagt nicht so ganz genau? Machen wir uns nichts vor, wir nehmen die Gebote unterschiedlich ernst. Und das hat auch was mit Kultur zu tun. Ein Beispiel. Ich habe gehört von einem Indianerstamm in Brasilien, die nehmen das mit dem 7. Gebot, mit dem Ehebrechen nicht so genau. Wenn da die Ehefrau schwanger ist, dann ist das nicht so schlimm, wenn der Mann mal zur Nachbarin geht. Bei Christen. Aber wehe, es sagt einer was Falsches über einen Dorfbewohner. Das ist für die Christen dort in diesem Stamm schlimmer als Ehebruch. Das heißt, für den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft ist schlecht hinter dem Rücken reden Gift für diese Gemeinschaft. Wahrhaftigkeit ist für diese Leute wichtiger als eheliche Treue. Schlecht hinter dem Rücken reden schadet der Gemeinschaft mehr, als mal mit einer anderen Frau zu schlafen. Für uns unvorstellbar, für uns ist es eher umgekehrt. Im Blick auf Sexualität und Ehe haben wir sehr hohe moralische Ansprüche. Aber mal ganz ehrlich, schlecht über andere reden ist doch fast schon selbstverständlich, oder? Und wie ist es mit dem Ruhetag? Oder mit dem Begehren, was andere haben? Also wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, auch wir gewichten die Gebote unterschiedlich. Andere halten bestimmte Gebote sehr wichtig, zum Beispiel das sechste Gebot, du sollst nicht töten, im Blick auf Abtreibung. Andere wiederum das siebte, du sollst nicht Ehe brechen. Das heißt, die Frage nach dem wichtigsten Gebot ist wirklich eine gute Frage. Und jetzt schauen wir uns mal die Antwort von Jesus an, was Jesus gesagt hat, was nun wirklich das wichtigste Gebot ist. Und diese Antwort könnte uns eine ganz andere Sicht nochmal auf die Gebote geben. Markus 12, 24 bis 34. Ein Schriftgelehrter war dazugekommen und hatte die Auseinandersetzung mit angehört, als er merkte, wie treffend Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte. Fragte er ihn, welches Gebot ist das wichtigste von allen? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dieses. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Willen und mit deiner ganzen Kraft. Das zweite ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Da antwortete ihm der Schriftgelehrte, ja, Lehrer, du sagst die Wahrheit. Einer ist Gott und es gibt keinen außer ihm. Ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft und seinen Mitmenschen zu lieben wie sich selbst. Das ist viel wichtiger als alle Brandopfer und anderen Opfer. Als Jesus merkte, mit wie viel Einsicht der Schriftgelehrte geantwortet hatte, sagte er zu ihm, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Jesus hat also diese 10 Gebote auf geniale Weise zusammengefasst. Das wichtigste Gebot, sagt er, ist, höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Willen und mit deiner ganzen Kraft. Das zweite ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Schauen wir uns zunächst mal an, was über diesen beiden Geboten, die ins eigentlichen Ganze sind, steht. Und das, was da drüber steht, wird leicht übersehen, ist aber enorm wichtig. Nämlich, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das heißt, es gibt nur einen Gott. Und nebenbei bemerkt, du bist es nicht und ich auch nicht. Das ist eine ganz wichtige Einsicht, die sollte man sich immer wieder mal irgendwo hinhängen, am Schreibtisch oder sonst wo, nämlich diese Einsicht, es gibt nur einen Gott und ich bin's nicht. Die Israeliten mussten sich das jeden Tag zweimal vorsagen, weil es eben so nicht so selbstverständlich ist, weil man sich selbst gern zum Gott macht. Der Herr ist unser Gott, nicht ich, der Herr allein. Und das ist die Voraussetzung für die beiden Gebote. Wir lieben Gott, weil er Gott ist, weil er unser Gott ist, das heißt, weil er für uns ist. Wir lieben ihn also nicht, weil wir müssen, sondern Gott lieben ist die einzig vernünftige Antwort, weil er für uns ist. So wie es Paulus im Brief an die Römer Kapitel 12 formuliert, weil er sagt, weil Gott barmherzig zu euch ist, stellt ihm jetzt euer ganzes Leben zur Verfügung. Das soll euer lebendiger, heiliger Gottesdienst sein. Das gefällt Gott. Der Herr ist unser Gott. Der Herr ist für uns. Und die einzig angemessene Reaktion ist jetzt, dass wir uns diesem Gott hingeben. Und weil dieser Gott für uns ist, können und sollen wir auch jetzt für unsere Mitmenschen da sein. Weil Gott für uns ist und uns liebt, können, sollen wir jetzt auch unsere Mitmenschen lieben. Und weil Gott für uns ist und uns liebt, können wir uns auch selbst lieben und annehmen. Über diesem Gebot steht also erstmal ein Zuspruch und das ist ganz wichtig. Bevor Gott irgendwas verlangt, fordert, kommt er erst in Vorleistung. Bei den 10 Geboten wird das noch deutlicher, wo es heißt, vor den 10 Geboten, die beginnen eigentlich damit, nicht mit du sollst, sondern ich, der Herr dein Gott, ich habe dich aus Ägypten befreit, aus der Sklaverei. Das heißt, bevor Gott ein Gebot einfordert, ist er schon längst in Vorleistung getreten und hat sehr viel für uns getan. Der Herr ist unser Gott, er ist für uns. Und weil er für uns ist, sollen wir ihn als Antwort, als angemessene Antwort sozusagen lieben. Und weil er für uns ist, können wir auch für andere Menschen sein. Und weil er für uns ist, können wir uns auch selbst lieben. Ist euch aufgefallen, worum es eigentlich bei diesem Doppelgebot geht? Es geht um Lieben. Und das muss für diesen Schriftgelehrten die erste große Überraschung gewesen sein. Es geht bei den Geboten nicht um Regeln, es geht um Liebe. Der Schriftgelehrte dachte in Regeln. Für ihn waren die Gebote ein System von Regeln, die unbedingt eingehalten werden mussten. Nun ist das Leben kompliziert und da kommt es manchmal vor, dass man zwischen unterschiedlichen Regeln abwägen muss. Und die Frage ist, welches Gebot hat jetzt Vorrang? Und das war nämlich genau seine Frage. Welches Gebot hat im Zweifelsfall Vorfahrt? Und am Ende sagt er zu ihm, Jesus, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Du hast nämlich etwas Wesentliches erkannt. Im Reich Gottes geht's nicht um Regeln. Im Reich Gottes geht's um Liebe. Im Reich Gottes gelten andere Maßstäbe. Da ist die Liebe das Höchste und nicht das Einhalten von Regeln. Wie nah bist du dem Reich Gottes? Auch eine interessante Frage. Wie nah bist du dem Reich Gottes? Gehörst du zum Reich Gottes? Was bestimmt deinen Glauben? Regeln oder Liebe? Was bestimmt deinen Glauben? Geht es darum, Regeln einzuhalten oder die Liebe Gottes zu dir und zu ihm? Geht es dir um das Einhalten von Regeln? Meinst du, Gott ist erst mit dir zufrieden, wenn du wirklich alle Regeln einhältst? Bist du peinlichst darauf bedacht, alle Gebote einzuhalten, es wirklich richtig zu machen? Denkst du in Regeln und in Fällen? Die Schriftgelehrten dachten in Fällen. Was ist in diesem Fall zu tun? Welches Gebot gilt in diesem Fall? Denkst du in Fällen? Wie ist dieses Gebot hier zu verstehen? Das sind so die typischen Fragen. Darf man, wenn? Was bestimmt dein Denken? Regeln, Vorschriften, Gebote? Was gilt wann, warum? Und wie ist es dann auch wirklich ganz genau einzuwenden? Und was ist die Ausnahme? So denken Schriftgelehrte. Und gerade weil sie ihre Bibel nun sehr, sehr genau kennen, wird es sehr kompliziert für sie. Und Jesus macht das total einfach und sagt, Liebe. Liebe. Im Reich Gottes gelten neue Maßstäbe, Liebe. Und im Matthäusevangelium sagt Jesus etwas zu diesem Reich und sagt, kümmert euch um das Reich Gottes. Das heißt, kümmert euch um dieses Reich und seine Gerechtigkeit, nämlich diese andere Gerechtigkeit. Kümmert euch darum, dass ihr diese Gerechtigkeit habt. Und im Reich Gottes wird gerecht, wer glaubt, dass Gott für ihn ist, weil Gott ihn zuerst geliebt hat. Wer glaubt, dass Gott seinen Sohn für seine Schuld am Kreuz geopfert hat, der wird gerecht. Nicht wer die Gebote einhält, wird gerecht, sondern wer glaubt, dass Jesus für ihn die Schuld getragen hat. Aus Liebe. Das macht gerecht, nicht Gebote halten. Und wenn wir wissen wollen, was Liebe ist, ist auch mal so ein schillernder Begriff, was ist jetzt eigentlich, was meint das Gott lieben, was meint das den anderen lieben? Wenn wir wissen wollen, was Liebe, wie Liebe hier gemeint ist in der Bibel, dann können wir nachlesen Johannes 3, Vers 16. Das ist eigentlich die präziseste Definition von Liebe. Da heißt es, so hat Gott geliebt. Das heißt, so schaut Gottes Liebe aus, nämlich, dass er seinen Sohn geopfert hat, damit alle, die in ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. So schaut Liebe aus. Das ist Liebe, von der hier die Rede ist, nämlich Hingabe. Das ist Liebe. Gott hat uns geliebt, indem er seinen Sohn für uns geopfert hat, damit wir, wenn wir an ihn glauben, gerecht werden, gerettet werden, in das Reich Gottes kommen. Gott will also nicht, dass wir Regeln und Gebote einhalten. Gott will, dass wir uns ihm hingeben. Er will unsere Hingabe. Und so langsam dämmert es jetzt diesen Schriftgelehrten, als er sagt, das ist viel wichtiger als Brandopfer und andere Opfer. Er hat erkannt, das ist ja noch ein viel größeres Opfer, Gott zu lieben. Ja, es ist wirklich einfacher, Gott irgendwas zu opfern, als sich selbst Gott zu opfern. Es ist leichter, Geld zu spenden, sehr viel Geld zu spenden und danach sein eigenes Ding zu machen. Es ist leichter, Gebote und Regeln einzuhalten, als sich ganz Gott hinzugeben. Sag mir, was ich tun muss, damit ich das ewige Leben bekomme. So kam einer zu Jesus. Sag mir, was ich tun muss und dann mache ich es und dann sind wir quitt. So ist die Haltung. Und das will Gott nicht. Gott will uns. Gott will nicht unsere Leistung. Gott will uns. Er will uns ganz, mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Willen, mit unserer ganzen Kraft. Herz, Seele, Wille, Kraft, das kann man gar nicht so voneinander ausdifferenzieren und trennen. Diese Aspekte überschneiden sich. Das Herz, Gott will unser Herz, das meint unsere ganze Person. Mein Ich, meine Person will er. Die Seele, das ist die Psyche, das sind unsere Empfindungen, unsere Gefühle. Der Wille kommt aus dem Verstand. Gott will unser Denken, unser Willen, unser Intellekt und er will auch unsere Lebenskraft, unsere Energie, körperliche Kraft. Das heißt, es geht um uns als ganzen Menschen. Er will nicht nur ein bisschen, sondern er will alles. Er will unseren Willen. Er will, was wir fühlen, unsere Haltung. wie wir Dinge beurteilen, unsere Energie. Es ist mühsam, diese einzelnen Aspekte auszudifferenzieren. Es geht einfach um uns ganz, als ganzen Menschen. Alle Bereiche unserer Person sollen wir Gott hingeben. Das meint Gott lieben. Alles Gott hingeben, damit er es gestaltet. Wir geben Gott unser Ich, unseren Willen. Das ist gar nicht so einfach. Auch unsere Stimmungen, auch unseren Jähzorn, den Ärger, hat man vorhin gehabt, ne? Geben wir Gott. Wir lassen unser Denken von ihm prägen. Wir urteilen von ihm her. Wir geben ihm unsere Lebenskraft, unsere Energie. Ich komme nochmal auf Paulus, Römer 12, wo er sagt, gebt Gott euer ganzes Leben hin. Lasst euer ganzes Denken von ihm erneuern. Dann könnt ihr prüfen, was wirklich gut ist, was Gottes Wille ist. Und das meint Gott lieben, dass wir ihm unser ganzes Denken, unser ganzes Leben zur Verfügung stellen und er wird uns verändern. Unsere Gefühle, er wird unsere Entscheidungen verändern, unsere Einstellungen, unsere Ideen, unsere Kreativität, die Energie, auch unsere Ressourcen, unsere Zeit, Geld, unsere Kraft. Und Gott wird das verändern und für sich gebrauchen. Das ist letztlich gut so, wenn wir das in Gottes Hände geben. Das ist das wichtigste Gebot, sagt Jesus. Und das zweite lautet, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. In beiden Geboten sagt Jesus, wie wir lieben sollen. Finde ich sehr schön und praktisch angelegt. Er zeigt, wie wir lieben sollen. Im ersten eben Hingabe, Liebe in Form von Hingabe. Im zweiten ist es aber anders. Jesus macht nämlich einen Unterschied zwischen Gott und Mitmensch. Gott sollen wir uns ganz hingeben. Unseren Mitmenschen müssen wir uns nicht hingeben. Das ist ganz wichtig. Wir müssen nicht im Mitmenschen aufgehen, uns ganz dem Problem der Mitmenschen hingeben, sozusagen auflösen. Dann sind wir ja selbst aufgelöst, nicht mehr da. Jesus nennt einen wichtigen Maßstab für die Liebe zum Mitmenschen, nämlich wie dich selbst. So wie wir uns selbst lieben, genau so sollen wir unsere Mitmenschen lieben. Klingt einfach und logisch irgendwie, aber wie geht das konkret? Wie lieben wir uns selbst? Übrigens, es gibt kein Gebot, du sollst dich selbst lieben. Wird bei manchen auch ein bisschen anders interpretiert. Also Jesus meint nicht, dass wir erst selbstverliebt sein müssen, um andere lieben zu können. Darum geht's nicht. Wir müssen also nicht erst Narzissten werden, um unsere Mitmenschen lieben zu können. Selbstliebe meint eigentlich Selbsterhaltung. Selbsterhaltung ist ja unser stärkster Trieb, der uns am Leben hält. In einer seelisch gesunden Person steckt das tiefe Bedürfnis, sich selbst zu erhalten. Das ist von der Natur so angelegt. Und wer sich selbst angenommen hat, wer sich selbst bejahen kann, der wird sich selbst erhalten, der wird dafür sorgen, dass es ihm gut geht. Sich selbst lieben heißt also, jetzt nicht selbst zu vergöttern, sondern einfach sich selbst zu erhalten. Das machen wir in der Regel ganz automatisch, ohne darüber viel nachzudenken. Ganz automatisch checken wir alles ab, wie nützt mir das oder wie könnte mir das jetzt schaden? Das ist so in uns drin. Wir sorgen also immer intuitiv dafür, dass es uns gut geht, dass wir unseren Vorteil daraus ziehen, dass wir gesund sind, dass wir uns wohlfühlen. Wir erwarten selbstverständlich, dass wir respektiert werden, dass wir ernst genommen werden. Wir wollen frei sein, nicht eingeengt werden. Wir kämpfen um unsere Freiheit, um unsere Rechte. Wir wollen nicht gezwungen werden. Wir wollen uns entfalten, wir wollen uns verwirklichen. Das ist Selbsterhaltung. Und das ist bei einer gesunden Persönlichkeit selbstverständlich. Und genauso selbstverständlich, wie wir uns dafür einsetzen, genauso selbstverständlich sollen wir für den Selbsterhalt, für die Erhaltung des Mitmenschen uns einsetzen, dass es ihm gut geht. Also so wie wir für uns intuitiv dafür sorgen, dass es uns immer gut geht, so sollen wir auch intuitiv dafür sorgen, dass es dem Mitmenschen, mit dem ich gerade zu tun habe, auch gut geht, dass er sich wohlfühlt. Wir respektieren ihn, wir nehmen ihn mit seinen Bedürfnissen ernst, wir geben ihn frei, wir engen ihn nicht ein. Jesus hat die Menschen seinerzeit immer von ihren Bedürfnissen her gesehen, von ihrer Selbsterhaltung her. Was brauchen diese Menschen jetzt? Sie brauchen Gesundheit, hat er gesehen. Sie brauchen Freiheit, sie brauchen Brot, sie brauchen einen Hirten, der sie führt und für sie sorgt. Sie brauchen Erlösung, sie brauchen Vergebung, sie brauchen ewiges Leben. So hat Jesus die Menschen gesehen. Er sah sie immer mit ihren Nöten und Bedürfnissen. Und auch so sollen wir die Menschen sehen. Was braucht mein Mitmensch jetzt ganz konkret? Das ist die Frage, mit der wir die Mitmenschen lieben sollen. Was tut ihm jetzt gut? Was fehlt ihm jetzt? Was braucht er, damit sein Leben erhalten bleibt? Und mit dieser Fragestellung erübrigt sich diese Diskussion, ob es sinnvoll ist, mit Rettungsbooten im Mittelmeer nach Flüchtlingen zu suchen. Die Schriftgelehrten, die diskutieren, die denken in Regeln und Vorschriften und die denken kasuistisch und die denken, ja, wenn wir jetzt wirklich alle aufsammeln, dann fördern wir ja nur noch das Geschäft der Schlepper. Das ist kasuistisch, schriftgelehrt gedacht. Aber jetzt dreh das mal um und stell dir vor, du sitzt in diesem Boot drin, im Schlauchboot auf hoher See. Dann schlägt dein Selbsterhaltungstrieb sowas von durch, dass du sagst, ich will nur noch eins gerettet werden, dass mich hier einer rausholt. Und genau dieses Gefühl, mit diesem Gefühl sollen wir die Menschen sehen. Und das heißt dann eben, gar nicht lange diskutieren, rausholen. Das ist der Maßstab für Liebe. Der Selbsterhaltungstrieb in uns, der für uns selbstverständlich ist, der gilt auch dem anderen in seiner Not. Das ist die Nächstenliebe. Ich habe diese Predigt überschrieben mit Liebe in 3D. Liebe in drei Dimensionen. Es geht um eine Liebe in drei Dimensionen. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu unseren Mitmenschen und die Liebe zu uns selbst. Und diese drei Dimensionen hängen eng aneinander, die können wir nicht auseinanderklamüsern. Jesus sagt sogar, diese beiden sind ein Gebot, ein großes Gebot. Und keines ist wichtiger als diese beiden. Und wie schon gesagt, es gibt nicht das Gebot, sich selbst zu lieben. Denn das setzt Jesus einfach mal als selbstverständlich voraus. Denn wer von Gott geliebt ist, der kann auch sich selbst lieben. Wer sich selbst nicht lieben kann, der sollte sich mal überlegen, Moment, wenn Gott mich liebt, habe ich dann eigentlich noch, wie komme ich auf diese abstruse Idee, mich selbst nicht zu lieben? Wenn der Höchste des Universums, der Schöpfer, der Größte, dich liebt, wie kommst du auf die Idee, dass du dich nicht selbst lieben darfst, sollst, kannst? Also das ist eher die Ausnahme, dass da ist was krank, was kaputt, was geheilt werden müsste. Aber im Normalfall gehen wir davon aus, dass wir uns selbst lieben. Diese drei Dimensionen der Liebe hängen also zusammen und dürfen nicht einseitig betont werden und auch nicht isoliert und auseinandergerissen werden. Das heißt, wer Gott liebt und die Bedürfnisse seiner Mitmenschen ignoriert, der liebt Gott nicht wirklich. So steht es in der Bibel. Im ersten Brief des Johannes, Kapitel 4, sagt er, der hat Gott nicht erkannt. Der hat Gott nicht erkannt, wenn er meint, er liebt Gott, aber die Not seiner Mitmenschen geht ihm am Rücken vorbei. Wenn wir Gott anbeten mit Liedern, Lobpreis, so wie wir es eben gemacht haben, und die Nöte unserer Mitmenschen ignorieren, dann können wir uns das Ganze sparen, weil es ist Gott zuwider. Ja, es kotzt Gott regelrecht an. So sagen es die Propheten im Alten Testament ganz deutlich. Gott sind unsere Anbetungslieder zuwider, wenn uns unsere Mitmenschen egal sind. Gott will unsere Lieder nicht hören, sagt er im Alten Testament, wenn wir uns unserer Gemeinde nur noch um uns selbst drehen, um unsere eigenen Bedürfnisse, unser eigenes Wohlfühlen und wenn wir dabei die Nöte der Mitmenschen ignorieren. Anbetung oder Nächstenliebe ist scheinheilig und widert Gott an. Andererseits soll aber die Nächstenliebe auch nicht von Gott getrennt werden, von der Liebe zu Gott. Natürlich kann man auch ohne Gott die Nächsten lieben und das machen sehr viele Menschen. Die lieben nicht Gott, aber sie lieben ihre Mitmenschen und aufopferungsvoll, wo man sagen muss, Hut ab, wie diese Menschen sich einsetzen, bis an ihre Grenzen und darüber hinaus. Dass die Motive dabei unterschiedlich sein können, ist klar und das möchte ich jetzt auch gar nicht näher vertiefen. Aber ohne diese Anbindung an Gott verlieren wir uns in der Nächstenliebe oder wir laufen Gefahr, uns in diese Nächstenliebe zu verlieren und ganz im Anderen aufzugehen, ganz in der Not des Anderen uns zu verzehren zu lassen. Wir brauchen diese Anbindung an Gott, dass Gott uns liebt und dass Gott unser Verhalten bestimmt. Unser Herz soll Gott gehören. Und wenn wir nah am Herzschlag Gottes sind, dann wird uns die Not der Mitmenschen nicht gleichgültig sein. Und schließlich darf die Selbstliebe auch nicht von der Liebe Gottes getrennt werden. Dann werden wir nämlich egoistisch, narzisstisch und das führt letztlich zur Selbstvergötterung, wenn wir diese Selbstliebe lösen von der Liebe zu Gott. Alle drei Dimensionen der Liebe gehören also ganz eng zusammen und dürfen nicht auseinandergerissen oder isoliert werden. Sie müssen zusammengehalten werden von diesem einen großen, von dieser Überschrift, nämlich der Herr ist unser Gott. Der Herr ist für uns. Der Herr liebt uns und darum lieben wir ihn. Und weil Gott uns liebt, können wir uns selbst lieben und uns annehmen. Und weil Gott uns liebt und für uns ist, können wir auch unsere Mitmenschen lieben. Das ist Liebe in 3D.